Ja.
Also meinerseits natürlich auch nochmal einen schönen Abend. Und ich möchte euch mit reinnehmen, anschließend an etwas, was der Pü gesagt hat. Einige hundert Jahre später. Am Anfang von dir waren auch von Jerusalem die Rede. Von Jerusalem. Jesaja, dann wurde ja in Jerusalem, wurde dann der Jerusalem zerstört und der Tempel wurde zerstört. Das weiß ich recht genau, das ist nämlich an meinem Geburtstag, das weiß man. Am 16. März 587 vor Christus wurde Jerusalem zerstört. Und dann ging es weiter und das ist Jerusalem heute, der Teil, wo der Tempel stand. Herodes hat ja einen Tempel dann wieder gebaut, zerstört 70 nach Christus von den Römern. Und das ist das einzige Teilstück, was vom Tempel, weil der ist bei mir heute, in dem ich es habe, sehr wichtig, der Tempel in Jerusalem und von der Stadt Jerusalem. Ich weiß nicht, wer hat den schon mal original gesehen, wer war denn schon in Jerusalem? Also es sind doch einige, die hier schon waren. Das ist das einzige Teilstück, was noch übrig ist, vorne die Klagemauer. Das oben drüber ist ja der Felsenturm, also oben. Und dass man es auch mal ein bisschen weiter sieht, also mein Text ist der Apostelgeschichte 3, 1 bis 10 und die beginnt, oder die spielt auch im Tempel. Und dass man sich ein bisschen vorstellen kann, dass man da ein bisschen mit reinkommt. Also die Temperaturen können vielleicht ähnlich sein wie heute. In Jerusalem ist es normalerweise durchaus auch oftmals warm. Das war bei mir der einzige Tag, wo es in Israel mal geregnet hat. Das sieht man jetzt nicht ganz so, aber es spiegelt so ein bisschen. Und da sieht man so ein kleines bisschen, da wo das oben drauf steht, das ist richtig erhöht. Der Tempel war wirklich erhöht darüber, über der Stadt. Sonst sieht man immer nur dieses eine Teilstück, weil der stand da oben. Und dass man sich es noch besser vorstellen kann. Ich habe dieses hier gefunden. Da gab es mal einen sehr interessanten Artikel im Spiegel über Jerusalem. Und da habe ich das geklaut. Und hier sieht man mal, also hier, da wo heute die, wo ich vorhin gezeigt habe, die Klagemauer, das ist dieses Stück hier. Und oben drüber hier, also da ist der Felsenturm hier jetzt von 691 erbaut. Hier gucken wir uns nachher an, da stand die Antonia-Festung, der Teil hier oben drauf, das was oben ist, da ist der Tempel drauf gewesen in Jerusalem. Alles andere hier, da drunter hier, wenn man auch hier sieht, wo die Stadtmauern noch so sind, die man auch heute so teilweise sieht, hier, das war die Stadtgrenze früher, das war Jerusalem. Was schätzt ihr denn? Wie viele Einwohner Jerusalem zu Jesu Zeit ungefähr hatte. Also die Historiker streiten sich darüber, es gab nicht so eine genaue Zählung. Also es gab eine einzige Millionenstadt in der Zeit, das war Rom. Und nur wenn man von Jerusalem redet, blödes Spiel, also die meisten schätzen ca. 40.000. Nur dass man mal so ein bisschen ein Gefühl hat, 40.000, ein bisschen mehr als Filderstadt, wobei zu den großen jüdischen Festen sind zusätzlich 200.000 Menschen nach Jerusalem gekommen. Also da sind es dann enorm, enorm viele. Und es gibt einen, fand ich, sehr schönen Teil, oder also eine Beschreibung von Jerusalem, und die möchte ich mal vorlesen, und das ist vom römischen Historiker, deswegen denke ich, der hat jetzt nichts davon gehabt, dass er das besonders toll dargestellt hat, hier. Also, vor ihren Augen erhob sich die himmlische Stadt, Sitz ihres einzigen Gottes, die bei weitem berühmteste Stadt im Morgenland, Jerusalem. Auf allen Seiten mit schweren goldenen Platten bekleidet, schimmerte der Tempel bei Sonnenaufgang im hellsten Feuerglanz und blendete das Auge gleich den Strahlen des Tagesgestirns, schrieb der Zeitzeuge Josephus Flavius. Das Heiligtum auf dem Moriaberg war weithin sichtbar. Fremden, die nach Jerusalem pilgerten, erschien der Tempel von fern wie ein schneebedeckter Hügel. denn wo er nicht vergoldet war, leuchtete er in blendender Weise. Das Allerheiligste schätzt man so wahrscheinlich war es um die 56 Meter hoch, also circa 17 Stockwerke. Nur die Antonia-Festung der Römer war noch etwas höher. Nur so, dass wir so ein bisschen da drinnen sind. Und drinnen sein, da kann man sich's auch schön vorstellen. Es gibt eine ganz tolle Miniatur. Als ich dort war, war sie noch im Holy Land Museum, im Holy Land Hotel, im Garten davon aufgebaut. Wo man das aufgebaut hat, hier wie Jerusalem ausgesehen haben könnte, wahrscheinlich. Und da insbesondere auch der Tempel, wie der Tempel ausgesehen hat. Also seit 2006 ist das Ganze im Israel-Museum, ist es umgebaut worden. Und dahinter, das ist die Festung der Römer. Nur so einfach mal, wo wollen wir hingehen? Nach Jerusalem, einige hundert Jahre später hier. Und jetzt möchte ich unseren Text erstmal vorlesen, der hier steht in der Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde, da man pflegt zu beten. Und es ward ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe. Den setzten sie täglich vor des Tempels Tür, die dir heißt die Schöne, dass er bettelte um ein Almosen von denen, die in den Tempel gingen. Da er nun sah, Petrus und Johannes, wie sie wollten zum Tempel hineingehen, bat er um ein Almosen. Petrus aber sah ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und wandle. Und griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Alsbald standen seine Füße und Knöchel fest und er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk wandeln und Gott loben. Sie kannten ihn auch, dass er's war, der um Almosen gesessen hatte vor der schönen Tür des Tempels. Und sie wurden voll Wunderns und Entsetzens über das, was ihm widerfahren war. Das geschah hier im Tempel und mit Petrus und Johannes. Und waren ja doch da noch in Jerusalem, also ist ja klar, es war nach Jesu Tod und Auferstehung, da wo die im Tempel waren. Und hier nochmal der goldene Tempel, wo das Ganze drin war. Vielleicht ein paar Dinge dazu. Wieso gehen die eigentlich in den Tempel? Das ist ja das jüdische Heiligtum. Wieso gehen sie in den Tempel? Und wann gehen sie in den Tempel? Mittags um 3, das ist die 9. Stunde. Und also sie haben das sicherlich nicht als Opferstätte gesehen, sondern als in der jüdischen Tradition als Betstätte, als Bethaus. So steht es auch in Lukas 19, Vers 46, ja, ein Bethaus, der Tempel ist ein Bethaus, hat ja Jesus gesagt, und es geht ja zurück, kommen wir nämlich zu dem Text von vorhin, steht auch in Jesaja 56, Vers 7, es soll ein Bethaus sein, zum Gebet hin in den Tempel oder zur persönlichen Andacht. Da sind die hingegangen. Was fällt vielleicht sonst noch auf in dem Text? Ein paar Besonderheiten. Zunächst schon mal in dem Text. Also was ich auch was ganz Besonderes fand in der Zeit da dann, der sagt nämlich, der Petrus, der hält ihn erst mal auf und dann sagt er etwas. Das, was bestimmt nicht ganz alltäglich da ist. Er sagt nämlich im Namen nicht Jesus von Nazareth, sondern im Namen Jesu Christi von Nazareth. Also er hat schon das Wort hier, Christus, Messias, hier also da schon gesagt, in welchem Namen er das Ganze macht. Und er hat ihn auch nicht nur gesagt, das wird jetzt wieder gut, sondern er hat ihn bei der rechten Hand ergriffen, er hat ihn genommen hier, er hat ihn also nicht allein gelassen. Ich denke, der Text ist allseits bekannt, aber es gibt ein paar besondere Dinge. Und ich habe hier noch von jemandem, ich bin sonst kein Freund von so Bildbetrachtungen, aber ich habe da etwas gefunden, was da ganz gut dazu passt und was auch für uns vielleicht eine gute Aussage dann sein könnte. Kennt jemand dieses Bild? Das ist, auch wenn wir es alle nicht kennen, ich habe es vorher auch nicht gekannt, also auch wenn man es so jetzt nicht kennt, ein ganz bekanntes Bild. Und das heißt, Petrus und Johannes heilen den Lahmen vor der Tempelpforte. Und dieses Bild ist von Rembrandt. Und er hat oftmals so, hat immer auch wieder ein paar Mal Bilder davon gezeichnet. Und jetzt ein paar Besonderheiten, wenn man sich das anschaut. Jetzt sind, naja, ein Bild irgendwie, aber es sind ein paar Besonderheiten. Er hat nicht der Tempel gezeichnet. Das hinter ist die Engelsburg in Rom. Und es ist die Zeit, wo er gelebt hat. Also er hat es 1659 gezeichnet. Und er ist gekleidet wie im 17. Jahrhundert. Also zeitgenössisch hier da auch. Also er will nicht nur was in der Vergangenheit wahrscheinlich ist, sondern in der jeweiligen Gegenwart hier auch zeigen. Es ist etwas Aktuelles. Wie kann dieser Text vielleicht aktuell sein? Also nicht nur, dass man den sieht, steht irgendwo was drin und es geht mich nichts an. Vielleicht hat er auch dieses speziell da reinsetzen wollen, hier da vorne dran. Und also er ist jetzt auch nicht ein ganz toller, herrlicher Kerl, sondern hier mit einem dicken Bauch, zerzaustem Bart hier. Und da muss man vielleicht noch etwas dazu wissen, wenn es der Rembrandt da gezeichnet hat. Das war ein Moment, wo es ihm eigentlich zunächst einmal auch ganz schlecht ging. 1659, da musste er sein Atelier aufgeben. Pleite, am Ende, war nichts mehr. Seine Schulden konnte er nicht bezahlen und er musste Konkurs anmelden, alles verkaufen und ist aus dem vornehmen Amsterdamer Bereich weggezogen in die Rosengracht, die direkt neben Judenviertel lag, und aus einem wohlhabenden Mann wurde ein armer Mann, ein armer Kerl dabei. Und da hat er vielleicht auch was von den Juden gelernt in der Zeit, wenn er direkt in der Nähe der Juden da war. Aber genau da muss es dann einen besonderen Aufschwung auch wieder gegeben haben, weil 1660 konnte er wieder eine Kunsthandlung eröffnen. Und also direkt danach, wo er das Bild dann auch gezeichnet hat, gab es da vielleicht auch eine Begegnung mit jemandem. Da, wo er jemandem hier so begegnet ist, der ihn aufgerichtet hat, der ihn wieder ins Leben zurückgeführt hat. Also hier, wie das dem Lahmen erging, der wurde von Petrus wieder ins Leben zurückgeführt. Das denkt man eigentlich, dass das beim Rembrandt auch so da war, dass er ins Leben zurückgeführt wurde. Hier, dass etwas Besonderes passiert ist hier. Und einfach auch, wo habe ich das vielleicht auch selber erlebt, wo mich jemand aufgerichtet hat, wo ich irgendetwas besonders Positives, was Besonderes erfahren habe. Und das auch zu dem Text. Sag mal, da sind drei Besonderheiten drin in dem Text hier. Da sind auch besondere Wunder drin, nicht nur eines, sondern drei Wunder sind da drin. Das erste Wunder, das Wunder vor der Kirchentür. Also vor hier in dem Fall war es vor der Tempeltür. Das erste Wunder. Petrus und Johannes sind auf dem Weg in den Tempel zum Beten. Und sie werden von einem Bettler angesprochen. Das ist nichts Ungewöhnliches an dem Ort, da waren viele Hilfesuchende. Und dann aber ist was Besonderes. Sie lassen sich stören. Es gibt auch noch mal eine ganz andere Geschichte, da wo sich jemand stören lassen hat. Denke mal an das barmherzige Samariter. Da sind auch erst mal ein paar vorbeigekommen, die haben sich nicht stören lassen. Ich gehe jetzt zum Beten, Mensch, da hast du jetzt keine Zeit. Stören lassen. Lukas 10, 25 bis 37, die da vorbeigelaufen sind. Sie sind nicht vorbeigelaufen. Das erste Wunder, sie lassen sich aufhalten. Sie gehen auf den ein. Die gehen eigentlich ja zum Beten, zum Gottesdienst, aber in dem Fall geht was anderes vor. Also vor quasi der Kirchentür. Lassen sich aufhalten. Dort, wo Menschen Hilfe brauchen, ist auch Zeit für Gottes Dienst. Hier jetzt, was die da machen. Sie lassen sich stören und unterbrechen. Dann kommt der zweite Teil. Sie sagen, Herr, das, was du möchtest, Gold und Silber, das haben wir nicht. Das war eigentlich das Gewünschte. Das haben wir nicht. Und hier ist oftmals auch vielleicht unser Problem, dass wir etwas sehen, was wir nicht haben. Und sagen, in unserer Zeit haben wir etwas nicht. Wir haben keine Zeit, wir haben kein Geld, wir haben sonst was nicht. Du hast vorhin die Probleme aufgeführt. Wir haben oft auch vieles nicht. Und wir sagen immer, es ist alles schlimm, es ist alles schrecklich, wir haben das nicht und jenes nicht. Aber vielleicht sollte man von der Geschichte hier, von dem nächsten Wunder auch etwas lernen. Nämlich das, was Petrus gemacht hat und Johannes. Die haben das eingesetzt, ihre Besitztümer, was sie haben. Nicht, was sie nicht haben, sondern was sie haben. Einsetzen dessen, was man hat. Also sie haben mal eingesetzt ihre Augen, um den Bettler überhaupt einmal zu sehen. Sie haben ihre Hand genutzt, um ihm die Hand zu geben. Sie schenken ihm also Beachtung. Und dann haben sie für ihn geglaubt und gehofft, dass die Kraft Jesus, von Jesus Christus ihm auch hilft. Das konnten sie ihm geben. Augen, Munde, Hände, das haben wir auch. Wir haben auch vieles, was wir haben, was wir einsetzen können. Ich denke, das sagt die Geschichte einfach auch aus. Setz das ein, was du hast. Welche haben wir? Welche Gaben? Womit hat Gott mich ausgestattet? Wo hat er mich begabt? Ich denke, er hat jeden begabt. Mit ganz unterschiedlichen Dingen. Und wie kann ich Gottes Liebe mit meinen Gaben sichtbar machen? Dass jeder hier von den Dingen, die er hat, mit einbringt. Einer kann vielleicht ganz toll zuhören und jemandem zuhören, der das gerade ganz notwendig hat. Das ist auch eine große Gabe. Zuhören bei jemandem, Zeit haben für jemanden, Situationen erfassen. Ein anderer kann gut Musik machen, dass er hier sich einbringen kann. Oder auf die Zeltlager, wo sich viele einbringen. Oder bei den Dingen, dass man das einfach guckt. Oder eben auch jemanden finanziell unterstützen. Er hat vielleicht zwei linke Hände, aber hat Geld, dann kann man dieses einsetzen hier. Oder besonders gut organisieren, Feste oder was auch immer. Dass man einfach sieht und dass man auch ein bisschen weiß, was hat man und was kann ich wie einsetzen. Und das haben die zwei gemacht. Das, was sie hatten, einsetzen. Und dann das dritte Wunder hier. Hinter der Kirchentür. Wie geht's denn dann weiter? Wie geht's weiter? Der Geheilte nützt seine Beine, als erstes in den Tempel zu gehen und Gott zu loben. Er gehört da jetzt auch rein, da wo er ausgeschlossen war. Er gehört jetzt auch zur Tempelgemeinde. Jetzt darf er den Ort betreten, der vorher tabu war, wo er nicht rein durfte. Und da bringt er in das rein eine heilsame Unruhe. Bei den anderen. Die Gemeinde ist dann plötzlich voll Verwunderung und Staunen. Eine andere Übersetzung sagt, sie gerieten außer sich. Und zwar außer sich nicht im negativen Sinn, sondern sie sind jetzt auch vielleicht bereit, Geschehnisse wahrzunehmen, anzuerkennen, die außerhalb des Gewohnten, des Normalen sind. Gott lässt in dieser Gemeinde ein Wunder geschehen, dass Menschen offen sein können für Neues, für Ungewohntes, für göttliches Wirken. Und mit dieser Einstellung kann man wahrnehmen, was Gott in Menschen und durch Menschen bewirkt. Und es bezieht sich, deswegen habe ich ja den Rembrandt so mit dabei gehabt, nicht auf das Gestern, sondern auf das Heute. Es ist nicht nur eine Geschichte, sondern es ist eine lebendige Geschichte. Lebendig etwas durch Jesus Christus hier wissen. Wichtig ist einfach natürlich auch zu wissen, was wir haben, was wir einsetzen können. Und dann können große und kleine Wunder vor und hinter der Kirchentür geschehen. Und ich fand es toll, was du vorhin gesagt hast, beim Zeltlager, was der derjenige, der da ein Zeugnis gegeben hat, so beeindruckend. Der fand es vielleicht gar nicht so beeindruckend, wie das dann ankommt. Auch ein Wunder, das, was man das einsetzt, was man hat. Amen.